Liebe Gemeinde, das Leben von Zacharias zusammengefasst, verstummt, verstimmt, gestimmt. Verstummt. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird. Dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Das hat der Engel Gabriel zu Zacharias, dem Priester, gesagt. Ja, da haben wir es doch, schwarz auf weiß. Gott ist ein strafender Gott. Gott straft manchmal sofort. Ich habe es ja schon immer gewusst und gedacht und gesagt, Gott wartet doch nur darauf, bis ich einen Fehler mache und dann klopft er mir auf die Finger und ich werde dafür bestraft. Und ihr verkündigt doch immer von der Kanzel oben runter, unser Gott, der Gott der Christen, ist ein liebender Gott. Wir glauben an einen barmherzigen Gott, an einen gnädigen Gott. Wir singen sogar, ihr singt sogar in der Anbetungszeit, großer Gott, wir loben dich. Das kann man doch nicht, einen strafenden Gott loben. Das pure Gegenteil ist der Fall. Da haben wir es jetzt doch gerade gelesen. Gott hat kein Verständnis. Dabei, Zacharias ist doch so perplex, mit Furcht erfüllt, dass er die Nachricht vom Engel Gabriel nicht fassen kann. Ihr kommt einen Sohn über, in eurem Alter. Und er hat ja gewusst, Elisabeth ist unfruchtbar gewesen. Ist doch normal, dass er es am Anfang gar nicht hätte glauben können. Hätte ich auch nicht. Aber das gerade mit Stummheit bestrafen, das geht zu weit. Mit so einem strafenden Gott möchte ich nichts zu tun haben. Ganz, ganz fragwürdig. Stopp, stopp und nochmals stopp. Nein, nein und nochmals nein. Diese Begebenheit zeigt das pure Gegenteil. Gott ist ein gnädiger, ein vergebender, ein liebender Gott. Das zeigt diese Geschichte ganz deutlich. Bei Zacharias geht es um etwas viel Tieferes. Irgendetwas in seinem Innern ist verschoben, zugedeckt. Irgendwie war seine Gottesbeziehung in Schieflage. Eine Möglichkeit unter vielen, er ist routiniert geworden in seinem Dienst. Er wusste, wie man opfert. Er kannte sein Metier. Auch die übrigen Dienste, die er als Priester machen musste, alles war klar, längst zur Routine geworden. Er konnte das. Er kannte auch die alttestamentlichen Verheißungen auf den Messias. Er glaubte sie auch, theoretisch vielleicht. Aber plötzlich war er mittendrin. Vielleicht war auch sein Beten Routine geworden. Denn das weiß jeder von uns, mit Routine kann man sehr viel überspielen. Anbetungszeit, mache ich doch. Ich weiß doch, was den Jungen gefällt, englische Lieder. Ich weiß doch, was den Alten gefällt, Zionsharfe. Moderieren, mache ich doch. Bin es schließlich gewohnt und kann es. Predigen, mache ich doch. Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe schon so viele gehalten. Ich weiß doch, worauf es ankommt. Ich habe schon vielmals gepredigt. Ich weiß doch, wie ich auf die Zuhörer wirke, wie ich ein Thema präsentieren muss. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich leer. Mit Routine kann man innere Leere, Unversöhnlichkeit, Verstöße gegen Gottes Heiligkeit oder was auch immer sehr lange überspielen. Niemand merkt es. Aber für Gott stimmt das äußere Erscheinungsbild mit dem inneren Zustand nicht überein. Das war auch so bei Zacharias. Und darum hat Gott ihn aus dem Verkehr gezogen für eine Zeit, um ihn wieder neu auf Kurs in Übereinstimmung mit seinem Innern zu bringen oder seinem Äußern, je nachdem. Darum ist es keine Strafe, sondern Seelsorge, Erziehung Gottes. Und das beste Mittel dazu in diesem Fall, Zacharias verstummt beim Höhepunkt seines Lebens. Wir haben das eindrücklich gehört in der Predigt von Moni. Ich möchte diesen Teil abschließen mit einer wahren Geschichte, die mir erzählt worden ist. Sie ist vom Alan Redpath, einem begnadigten, fesselnden Prediger, großartiger Seelsorger. Ich habe ihn dafür keine Lehre als Student damals in Cape and Ray. Und eines Tages hat er uns aus seinem Leben erzählt. Es ist Samstagmorgen. Ich schreibe die letzten Sätze zu der Traupredigt vom Nachmittag. Ich habe schon aufgehalten. Plötzlich Schlaganfall, halbseitig gelähmt. Ins Spital, viele Christen haben dafür gebeten, rund um den Erdball. Er war weltweit bekannt gewesen und Gott hat erhört und mich wiederhergestellt. Aber Gott hat in dieser Zeit zu meinem Herz geredet. Alan, es geht nicht um deine Traupredigt. Es geht darum, was ich einem Traupaar, Brutpaar, will sagen. Es geht nicht um dich. Es geht um mich, der allmächtige Gott. Und dann hat er abgeschlossen, zur Erinnerung an die wichtigste Wahrheit ist mein kleiner Finger gelähmt geblieben. Gott hat so wollen, dass ich jedes Mal, wenn ich am Schreibtisch sitze, schreibe, Predigt vorbereite, daran denke, es geht um Jesus. Nur um ihn. Nicht um mich. Verstummt, geheilt. Eine kleine Klammer. Wir haben liebe Geschwister, die da draußen immer den Kaffee machen. Grossartig. Die Frage ist, warum machst du das? Macht ihr das für Gott? Oder macht ihr das, weil der Gemeinde einen Gefallen machen oder für beides? Wisst ihr, das Resultat ist gleich. Es gibt Kaffee und etwas Feines dazu. Aber was sind Motive? Das ist der Unterschied. In der Sprüche steht ein Vers, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Mir gefällt diese Übersetzung aus der Elberfelder Bibel. Ausgänge des Lebens heißt, so wie dein Leben tatsächlich aussieht, das bestimmt dein Herz. So viel zum Verstummt. Verstimmt. Der Text geht weiter. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am achten Tag, dass sie kamen, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte, und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie alle wunderten sich. Und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan, und er redete und lobte Gott. Was für eine lange, ungewisse Zeit. 9 Monate nicht reden können, sich nicht mitteilen können. Mühsam auf eine Tafel schreiben, Kopfschütteln, Kopfnicken, Gesten, die einzigen Kommunikationsmittel für Zacharias. Die Bibel sagt nichts zu dieser Zeit. Stattdessen wird in der Zwischenzeit, das haben wir letzten Sonntag gehört, der Fokus auf Maria gelegt. Und das ist ganz interessant. Da ist ein alter, verdienter Priester, der treu gedient hat. Eine junge Frau, eigentlich ein Teenager. Schon lange verheiratet, sie ist ledig, verlobt. Er steht im Heiligtum am Höhepunkt seines Lebens. Sie ist im Alltag. Der Engel sagt, dein Gebet ist erhört. Sie hat kein Gebet vorher zu Gott gerichtet. Es steht nichts in der Bibel. Der Engel sagt, Elisabeth wird schwanger. Das geht ja noch. Aber zu Maria sagt er, du wirst schwanger. Gleichzeitig gibt er mindestens 12 Details bekannt. Sie ist ja die Erste, die eine pränatale Diagnostik hat. Es gibt einen Sohn und den sollst du Johannes heißen. Vom Heiligen Geist. Zachäus glaubt nicht. Sie glaubt und sagt, ich bin eine Dienerin, eine Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Willen. Und das Letzte, er verstummt und sie bricht aus in einen großartigen Lobgesang. So verschieden kann die gleiche Botschaft wirken. Aber es gibt doch einige Punkte im Geschehen um Zacharias, die ich erwähnen möchte. Auch wenn sie nicht direkt in der Bibel stehen. Das Erste, Gottes Plan geht immer in Erfüllung, ob du dabei bist oder nicht. ob du glaubst oder nicht. Es ist ein großer Segen, dabei zu sein, wenn Gottes Geist am Wirken ist. Das ermutigt, gibt neue Kraft, neues Vertrauen. Denn Gott erfüllt alle seine Verheißungen, die er Zacharias gegeben hat. Auch wenn dieser nur Zuschauer ist. Er sieht seine Frau schwanger. Er sieht, wie das Kind wächst. Und er verpasst irgendwie den Segen Gottes, weil er nicht geglaubt hat. Aber das ganz Schöne ist, Gott kommt trotzdem zum Ziel. Das Zweite, in diesen 9 Monaten ist Zacharias in der Schule Gottes und er wird wieder hergestellt oder auf Vordermann gebracht. Die Bibel nennt keinen 5-Punkte-Plan. Wir sehen später nur das Resultat, wenn aus Unglaube übersprudelndes Lob wird und Anbetung. Aber es gibt so Etappen. Zuerst erschrickt man über den eigenen Unglauben, ist ernüchtert, stellt fest, ich habe einen Fehltritt begangen. Das Zweite, vielleicht klagt man sich selber an, vielleicht hat er das auch gemacht. Oh, wie konnte ich nur? Hätte ich doch freudig zugestimmt. Kann aber auch in die andere Richtung gehen. Der Mensch lehnt sich auf gegen Gott, klagt Gott an. Er hätte ja sagen können, los einmal Gott, warum hast du uns das Kind nicht früher geschenkt? Wo meine Frau noch hätte schwanger werden können. Was soll das Ganze? Wie stehe ich jetzt als Stumme bei meinen Mitbrüdern da, meinen Mitpriester? Dann kommt ein nächster Punkt. Die eigene Schuld erkennen, bekennen, bereuen, Vergebung erlangen bei Gott. Und dann ist die Glaubensbasis, die Vertrauensbasis wieder hergestellt. Und das weiß Zacharias als Priester. Er hat manchmal genug geopfert am Brandopferaltar. Da ist die Basis der Vergebung, das Opfer, die Beziehung zu Gott kommt wieder in Ordnung, wird wiederhergestellt. Und dann hat ihn sicher auch die Frage beschäftigt, wie geht es weiter? Wie lange bin ich noch stumm? Ungewiss kann ich nach 9 Monaten bei der Geburt wieder reden. Der Engel hat ja nur gesagt, dass sich seine Worte zu ihrer Zeit erfüllen werden. Persönlich glaube ich nicht, dass Zacharias lange verstimmt war oder es gar blieb. Er hat in seinem langen Leben als Nachfolger Gottes genug Dürrezeiten erlebt, gesehen, wie Gott plötzlich Umstände ändern kann. Ich darf annehmen, dass Zacharias aus langer Erfahrung weiß, dass Umkehr immer möglich ist, dass die Barmherzigkeit und Gnade Gottes alle Übertretungen vergibt. Hans-Joachim Eckstein hat Folgendes gesagt: Mögen wir uns auch 1000 Schritte von Gott weg entfernt haben, so bedarf es dank der Liebe Gottes nicht mehr als eines einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukehren. Dann ist es soweit. Die Geburt findet statt. Wir haben es gelesen. Und er bleibt stumm. Bei der Namensgebung gehorcht Zacharias allen Gepflogenheiten zum Trotz. Er soll Johannes heißen, schreibt er auf eine kleine Tafel. Und dann heißt es, und sogleich wurde sein Mund und seine Zunge aufgetan und er redete und lobte Gott. Eine persönliche Erfahrung. Credo 2006, älteste Tagung. Ich hatte die Aufgabe, Predigt am Sonntagmorgen zu halten. Und habe einen Text gewählt aus Apostelgeschichte 20, 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Der erste Nacht dort oben habe ich einen unsäglichen Krampf bekommen im Bein. Grauenhaft. Ich bin den ganzen Tag rumgekunken. Zwei Älteste sind zu mir gekommen. Dann gesagt, du los, wir beten über dich beten und dir die Hände auflegen und dann ist alles wieder gut. Aber da ich mit Thrombosen Erfahrung hatte, habe ich abgelehnt und bin am Abend, am Samstagabend im Spital. Sie haben es nicht herausgefunden. Am Sonntag hat mich meine Frau wieder mitgenommen. Dieter Treffs hat die Predigt übernommen. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich habe nicht lange gefragt, warum. Denn irgendwann kommt bei mir der Punkt, wo ich sage, es ist jetzt einfach so. Und dann geht man weiter. Aber das Warum ist nie beantwortet worden. Ich kenne ja das, wenn Warum-Fragen nicht beantwortet werden. 3 Jahre später, Wüstenrot 2009, meine letzte älteste Tagung, wo ich teilgenommen habe, der Traugott Hopp dort, nimmt den gleichen Text und dann nimmt er noch einen dazu. 1. Timotheus 4,16. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Als er den Text gelesen hat, ist wie ein Blitz durch mich durchgefahren. Hey, hast du deinen Mitältesten etwas wollen, ins Stammbuch schreiben? Hast du wollen sagen, wie sie es machen sollen? Die Predigt ist absolut tipptopp, hat alles verhebt. Aber weißt du, hast du dich vergessen? Du kannst nicht den anderen predigen und dich vergessen. Überspitzt gesagt, Wasser predigen und Wein trinken. In einer Predigt hat es zu viel Werner drin gehabt. Du hast vergessen, was ich ihnen hätte wollen sagen. Ich bin dann vorgegangen und habe meinen ältesten Brüdern gesagt, es tut mir leid, so war es. Gott hat heute zu meinem Herzen geredet. Auf die Seite gestellt, weil es viel Werner drin hatte. Eine kurze Zusammenfassung. Sogleich schrie der Vater des Kindes, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung vom nächsten Tag. Verstimmt. Und jetzt gestimmt. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern, da kommt der Name Johannes vor, Gott ist gnädig, und gedächte an seinen heiligen Bund, da kommt der Name Zacharias vor, Jahwe gedenkt, und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, das ist der Name von der Elisabeth, Gottes Eidschwur, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Das ist so das Bild, wie wenn am Morgen die Sonne aufgeht. Das, was aufgeht. Auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Und das ist wahrscheinlich gegen 30 Jahre gegangen. Nun bricht es heraus aus dem Herzen von Zacharias. Dieser einmalige Lobgesang, getrieben durch den Heiligen Geist. Kein Wort der Klage, kein Wort zur stummen Vergangenheit, nur Lob und Dank. In der Musik ist das der zweite Lobgesang. Das Benediktus, gesegnet. Möglicherweise werde ich in einer nächsten Predigt über alle vier Lobgesänge etwas sagen. Und dieser Text, der ist so reich. Ich kann euch nur anspornen, das zu studieren. Es wird dann auf der Homepage sein. Es geht zuerst um Jesus, den Sohn Gottes. Im zweiten Teil geht es um Johannes, um seinen Dienst. Und im dritten Teil wieder um Jesus und Vers 80 eben ist die Zeit bis zu Jesu Auftreten. Ich kann das anders anschauen. Da sind mindestens 12 Namen oder Wesenszüge von Gott darin. Er ist Herr, er ist Gott Israels, Erlöser, Horn des Heils, Retter, barmherzig. Er ist die Erfüllung, er ist die Wahrheit, weil er den Bund hält. Er ist der Aufgang aus der Höhe. Das Licht, der Weg, der Friede, der Leiter. Alles steht da drin. Oder es gibt ein dreifaches Lob in den ersten beiden Versen für das, was er getan hat. In den nächsten Versen für das, dass er seine Prophezeiungen, die Prophezeiungen der Propheten aus dem Alten Testament erfüllt hat. Und dass er die Verheißung, die er an Abraham gegeben hat, dass die sich erfüllt hat. Zacharias ist wieder gestimmt. Sein Herz ist wieder gestimmt. Keine falschen Töne, kein Schatten eines Zweifels, keine vorsichtige Formulierung. Nein, im Gegenteil, der Lobpreis, der Lobgesang sprudelt nur so aus seinem Herzen heraus. Der innewohnende Heilige Geist treibt ihn an, den Gott Israels in den höchsten Tönen zu loben. Er redet vor allem von Jesus. Dabei, der ist noch gar nicht geboren, geschweige denn aufgetreten. Die Römer beherrschen immer noch das Volk. Spielt keine Rolle. Die Erlösung ist da. Der Friede Gottes ist da. Das Volk lebt immer noch in Angst und Schrecken. Spielt keine Rolle. Gott hat uns besucht. Wir dienen ihm jetzt ohne Furcht. Das Volk lebt immer noch in Dunkelheit. Spielt keine Rolle. Gott hat uns besucht. Das Licht aus der Höhe ist aufgegangen. Das Volk lebt immer noch in ihren Sünden. Spielt keine Rolle. Gott hat uns besucht. Er hat Vergebung gebracht. Er hat alles erfüllt aus dem Alten Testament. Gott hat das Haus Davids erhöht, wie vorausgesagt. Gott hat den Eid, den er Abraham geschworen hat, eingehalten. Er ist erfüllt. Gott hat uns besucht. Er redet, getrieben vom Heiligen Geist von Jesus. Nochmals, der ist noch gar nicht geboren. Aber er redet von Jesus, wie wenn er da ist. 10 Monate vorher. Ein heiliger Ort. Heiligtum im Tempel. Höhepunkt seines Dienstes. Einmalig. Eine heilige Handlung. 3-mal am Tag räuchern auf dem Rauchopferaltar. Gott zum lieblichen Geruch. Ein heiliger Besuch, der Engel Gabriel. Eine heilige Nachricht von Gott. Dein Gebet ist erhört. Deine Frau wird einen Sohn erhalten. Eine detaillierte heilige Mission. Er soll der Vorläufer von Jesus Christus, dem Messias, werden. Zacharias glaubt nicht. Verstummt. Für lange Zeit. Und jetzt? Heute Alltag, eine normale, vorgeschriebene Handlung, die Beschneidung. Ein normaler, gegebener Zeitpunkt nach 8 Tagen. Ein normaler Vorgang, Namensgebung, eine alltäglich gewordene Gewohnheit. Zacharias schreibt den Namen auf eine Wachstafel. Das ist der Unterschied. Der Stumme bricht in einen Lobgesang aus. Im Heiligtum verstummt, im Alltag neu, frisch gestimmt. Genau darum geht es. Genau darum glaube ich nicht an eine Strafe Gottes. Denn unser barmherziger Gott, er hat weitergesehen. Er hat das Ziel gesehen, wo er Zacharias hinbringen wollte. Und ich bin überzeugt, Zacharias hat Gott noch nie so gelobt wie gerade jetzt. Was für ein krasser Gegensatz. Die 9-monatige Erziehung in der Schule Gottes ist keine Zeitverschwendung, sondern führt zum Höhepunkt, zum Lob, zur Anbetung Gottes. Vielleicht hockst du auch in der Schule Gottes, ob selbst verschuldet oder von Gott auf die Seite genommen, weil er dich für etwas Neues vorbereiten will. Vielleicht sind in deinem Leben viele Warums da. Vielleicht denkst du, oh, hätte ich doch anders entschieden, hätte ich doch besser aufgepasst, hätte ich doch mein Anliegen länger vor Gott gebracht, um ganz sicher entscheiden zu können, um ganz sicher seine Perspektive zu wählen, als so schnell einen scheinbar guten Weg einzuschlagen. Vielleicht ist die Freude weg und die Sehnsucht nach Heilwerden in deiner Seele ist groß. Ein schwieriger Lernprozess. Ich kann dir nur sagen, halte durch und du wirst Gott noch loben und ihm danken für diese Zeit. Noch etwas ist mir aufgefallen in diesem Lobgesang. Zacharias redet nie von sich selber. Immer von uns, etwa 10 Mal. Er hat erkannt, ich bin Teil eines Ganzen. Ich bin dabei. Gottes Verheißungen gelten allen, dem ganzen Volk. Aber anfangen tut es bei jedem Einzelnen. Ich fasse auch das zusammen. In einem Andachtsbuch von Winrich Schäffbuch habe ich eine großartige Zusammenfassung gelesen. Zu den beiden letzten Versen. Und ich möchte euch das einfach weitergeben. Es nimmt alles so hinein, was in dieser Predigt ich versucht habe, durch Gottes Hilfe euch weiterzugeben. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns das Licht aus der Höhe besucht, damit es erscheine denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen und unsere Füße auf den Weg des Friedens lenke. Kein Wort der Klage kommt aus dem Mund des Zacharias. Hat er keine Probleme mehr? Doch, sicher. Nur, sie belasten ihn nicht mehr. Für Zacharias ist der unheilvolle Lauf der Weltgeschichte schon zu ihrem Ziel gekommen. Mit dieser Wende sind auch alle Nöte schon gelöst. Er kann mitfühlen mit allen, die bedrückt in der Finsternis und im Schatten des Todes leben müssen. Aber er sieht durch das Dunkle hindurch, der Heilige Geist steckt in ihm ein Licht auf, ihm kann das keine Angst mehr machen, wenn die Welt um ihn zerbricht. Sein Blick ruht auf Jesus. Das ist überraschend. Jesus war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geboren. Aber für Zacharias waren die Weichen schon gestellt. Die alten biblischen Berichte und viele Prophetenworte, die ihm plötzlich Verständnis sind, geben ihm recht. Die vom Tod gezeichnete Welt ist der Aufgang aus der Höhe, das ist Jesus, strahlend hell hereingebrochen. Gott hat uns aufgesucht. Zacharias spricht nicht von Hoffnungen und Erwartungen. Für ihn wurde die Erlösung schon vollzogen. Gott hat mit ihm angefangen. Jeder kann das nur persönlich für sich selbst vollziehen, wie Gott die Mauern der Isolierung durchbricht und bei uns Wohnung machen will. In dem Augenblick lebt man schon im Himmel, auch wenn man noch mit beiden Füßen in der Welt steht. Was soll ihn die Sorge um morgen bedrängen? Der Heilige Gott hat ihn als sein Kind angenommen. Nun wird er von ihm auf den Weg des Friedens geführt. Dort bricht dieser Jubel an, wo Menschen im Schatten des Todes begreifen, uns will Jesus besuchen. Uns will er aus Angst erretten. Uns will er gerecht machen. Uns will er mit seinem Kommen beschenken, dass wir ohne Furcht ihm dienen können, solange wir leben. Unsere Füße will er auf den Weg des Friedens führen, ohne dass wir stolpern. Hier kann man ihn finden, mitten im Leid und der Traurigkeit unseres Lebens. In welcher Lebenslage befindest du dich? Verstummt? Verstimmt? Oder gestimmt? Das Letzte, das hoffe ich für uns alle. Amen.